162 Saisonspiele sind gespielt, die Wildcard ist abgeschlossen, die Divisional Series ist abgeschlossen worden, die Championship Series ist abgeschlossen worden. Und alles für die Cards, man hätte sich alles sparen können, denn die zwei besten Teams aus der jeweiligen Liga treffen auch in der World Series aufeinander. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Bases Loaded und auch ein herzliches Willkommen an dich, Kevin.
Hi, Niklas.
Wofür braucht man die Postseason?
Gute Frage. Aber wir
Gute.
haben auch wenn die beiden besten Teams sich am Ende durchgesetzt haben, haben wir trotzdem ein, zwei Storylines gesehen, die wir so vorher nicht erwartet haben.
Definitiv nicht. Und es ist relativ ungewöhnlich generell, dass die zwei Top-Teams aus den jeweiligen Ligen sich dann auch wirklich in der World Series begegnen. Das hat gerade die letzte World Series ja auch gezeigt mit den Arizona Diamondbacks und den Texas Rangers, dass da immer die ein oder andere Überraschung dabei gewesen ist. Und das hast du gerade auch schon richtig gesagt, Kevin. Auch in dieser World Series, dieser Postseason hatten wir auch die ein oder andere Überraschung. Bevor wir vielleicht gleich unsere Überraschung vielleicht mal kurz durchgehen, was uns so die größte Überraschung gewesen ist, wollen wir natürlich erstmal letzten Endes den Elefanten im Raum ansprechen. Unser World Series Matchup sind die New York Yankees und meine Los Angeles Dodgers, die aufeinandertreffen. Und das lässt einen doch wirklich ein wenig brennen auf das, was uns jetzt noch in den nächsten anderthalb Wochen bevorstehen wird.
Ja, definitiv. Ich habe es ja schon bei Discord geteilt. Ich möchte ein Game 7 sehen. Ich möchte es sehen, dass sich es bis zuletzt zuspitzt und wir dann in LA, meine ich, hast du gesagt, die haben den Heimvorteil, glaube ich, für die Series, und wir in LA das finale Do-or-Die-Spiel haben für diese Baseball-Saison.
Das würde meinen Nerven nicht ganz so gerne wollen, dass es wirklich bis ins Spiel 7 geht. Jetzt die letzte Serie gegen die Mets hat mich schon am Rande des Wahnsinns gebracht, aber wir werden noch ausführlichst auf diese World Series Begegnung zu sprechen kommen. Ich habe es aber gerade schon mal kurz angeteasert, die ein oder andere Überraschung ist dabei gewesen in der Postseason. Was war so deine größte Postseason-Überraschung? Ich meine, das Revue passieren ist vielleicht schon ein bisschen zu früh, aber nichtsdestotrotz, wir sind im finalen Matchup schon angekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, über Überraschungen können wir ja schon reden, weil egal wer von den beiden jetzt gewinnt, eine Überraschung wird keine von beiden Mannschaften mehr sein. Die größte Überraschung für mich, ich glaube, alles andere als die Detroit Tigers zu sagen, wäre jetzt vermessen, ne? Auch wenn ich gerne New York Mets sagen würde.
Ja, wir hatten ja schon letzte Woche drüber gesprochen, war jetzt, dass die Mets gegen die Phillies weiterkommen, die große Überraschung, was wir beide so ein bisschen verneint haben. Deswegen bin ich auch eher auf der American League Seite. Und da sind eigentlich sowohl die Detroit Tigers als auch die Kansas City Royals bei mir im Rennen. Aber dadurch, dass dann die Tigers die Serie gegen die Guardians ja auch noch so eng gehalten haben und in ein Spiel 5 gezwungen haben, würde ich tatsächlich auch sagen, die Story der Postseason bzw. die größte Überraschung, die Detroit Tigers.
Wobei man den Mets auch noch zugutehalten muss, dass man unkomfortabler nicht in die Postseason kommen kann und dann spielen muss. Wenn man sich an die Strapazen in Atlanta mit dem Doubleheader zum Schluss, dann direkt nach Milwaukee, dann nach Philly zurückerinnern mag. Also der Weg der Mets war auch alles andere als eben in den
Ja, ich
Playoffs, ja.
glaube, bis zu den Spielen bei den Brewers war irgendwann mal die Statistik, sie hatten 5 Spiele in 4 Tagen, dann hatten sie direkt bei den Phillies 2 Auswärtsspiele, dann war irgendwann mal die Statistik irgendwie, dass das dritte Spiel, da was dann im City Field war, das erste seit irgendwie, ich glaube, auch 9 Spielen gewesen ist, weil die Serie zuvor bei den Braves war ja auch noch auswärts, also
Ja.
die Mets haben vieles durchmachen müssen, um es bis in die National League Championship Series zu schaffen, wo dann ja, ist ja jetzt kein Spoiler mehr, dann die Dodgers die Endstation gewesen sind, worüber wir auch nochmal zu sprechen kommen. Aber auch die Mets-Story mit Grimes und alles, was dazugehörte, auch erwähnenswert. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal ausführlichst drauf zu sprechen kommen. Wahrscheinlich nicht heute, sondern in unserer Fazitfolge bzw. Saisonabschlussfolge. Aber was die Mets da zum Schluss der Saison beziehungsweise ab dem All-Star-Break abgerissen haben, das ist eine geile Story gewesen.
Ja, auf jeden Fall eine Story der Saison für mich. Aber dazu gibt es dann in der Season Recap Folge von uns mehr. Ich habe noch eine Frage für dich. Jetzt haben wir ja das Duell in der World Series der beiden First Seeds gegeneinander. Wie oft ist das denn schon in diesem Jahrhundert vorgekommen? Du hast ja eingangs gesagt, es kommt nicht so häufig vor. Hast du eine Idee, wie oft das seit 2000 vorgekommen ist?
dass die Number One Seeds aufeinandertreffen. In diesem Jahrhundert oder seit 2000 hast du gerade gesagt?
Ja.
Ja, es ist, also ich finde es tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Deswegen seit 2000 viermal.
Oh, sehr gut, dreimal. 2013 Red Sox gegen Cardinals, 2020 die Rays gegen die Dodgers und jetzt das dritte Mal.
Ist ein gutes Omen für die Dodgers.
Kann man
Ist das
so
schon die
sehen, wie
erste
man will.
Analyse drinne?
Ich wollte dich nur mit unnützem Wissen bereichern.
Dann wollen wir hoffen, dass die Dodgers zumindest das Ganze weiterführen können, dass wenn die Number One Seeds aufeinandertreffen, dass man dann auch die World Series holt. Aber 2020 war ja dann eine etwas spielerisch eingeschränkte Saison, was die Anzahl der Spiele betrifft. Aber ich glaube, da werden wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wann denn die Teams ihre letzten World Series geholt haben. Ja, wollen wir in die Championship Series reingehen?
Ich würde sagen, ja, was soll uns jetzt noch aufhalten, ne?
Leider hält uns nicht mehr so viel auf, weil World Series steht bevor, das heißt, die Saison endet aber auch bald. Aber zumindest ein großes Highlight bleibt uns ja zumindest aktuell oder steht uns erstmal kurz bevor. Kommen wir auf die American League Championship Series. Und in unserer letzten Folge sind wir bei Spiel 2 stehen geblieben. Da haben die Yankees die Serie mit 2:0 geführt. Spiel 1 hatte man 5-2 gewonnen, Spiel 2 6:3. Und dann ging mit unserer Folge die Serie auch zu den Cleveland Guardians, um das Ganze schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Die Yankees, ja, wie gesagt, sind weitergekommen. Spiel 3 haben die Guardians mit 7:5 gewonnen. Spiel 4 haben dann die Yankees 8:6 gewonnen und den ersten Matchball haben dann die Yankees mit 5:2 auch gewonnen. Und wollen wir vielleicht mal ein bisschen näher auf das Spiel 3 eingehen, weil Spiel 3 war für mich so das intensivste Spiel der Postseason, wenn man das so nah sagen kann. Ich hatte ja bei dem zweiten Spiel gesagt, das war so das unschönste Spiel mit vielen, vielen Fehlern, vielen Errors, die dabei waren, vielen Wide Pitches dabei waren. Aber Spiel 3 hatte wirklich alles, was man sich von so einem Postseason-Spiel vorstellt. Und bevor ich dann näher drauf eingehe, Kevin, würdest du mir dazu stimmen bei diesem Spiel?
Ja, ich habe gerade im Hintergrund die ganze Zeit überlegt, ob mir noch ein vergleichbares Spiel einfällt. Aber wenn ich auf die Schnelle nicht drauf gekommen bin, dann wirst du wohl recht gehabt haben.
Vielleicht kommt noch ein Spiel in der Serie dem Ganzen ein wenig näher, aber nahe dabei will ich noch nicht vorwegnehmen. Deswegen, ich gehe mal vielleicht ins Spiel rein, derjenige oder diejenige, der das Spiel nicht gesehen hat, empfiehlt sich auf jeden Fall, die Highlights anzugucken und ich nehme euch zumindest jetzt mal sprachlich mit in dieses Spiel, weil wir hatten das untere neunte Inning gehabt. Die Yankees haben mit 5:3 geführt. Die Guardians hatten Nachschlagrecht, waren also dran. Hatten allerdings auch schon zwei Outs und Josh Naylor ist auf der First Base. Und dann kam ja John Kenzie Noel, der dann zum Hero geworden ist mit seinem True One Home Run ins Left Field, was dann den 5:5 Ausgleich bedeutete und damit noch nicht zu Ende. Denn im unteren zehnten Inning hatten wir die gleiche Situation wie die gehabt. Wir hatten wieder zwei Outs und diesmal die Guardians mit Runner auf Third Base. Was passierte dann? Ja, David Fry mit einem Walk-off-Homerun zum 7:5 Endstand. Und das Video, was, sag ich mal, lautstärketechnisch da los gewesen ist, hatten wir schon auf Instagram geteilt. Ich glaube, da ist ein
Ja,
Autofahrer
stimmt,
gerade am
ja.
Stadion vorbeigefahren. Und da war wirklich eine Stimmung in dem Ballpark. Also, das war schon echt geisteskrank, dieses Spiel, wie dieses Spiel dann auch geendet ist. Und der Kommentator bei dem Spiel hat, glaube ich, den geilsten Spruch ever, weil John Kenzie Noel ist, glaube ich, Französisch, ne? Für Weihnachten?
Ja.
Ich glaube, es müsste Französisch sein. Und er sagte dann, das größte Weihnachtsgeschenk für alle Cleveland-Fans, als der Home Run geschlagen worden ist. Also es war sehr, sehr episch in dem Moment. Also wirklich mega, mega geiles Spiel. In dem Spiel gab es auch noch mehrere Höhepunkte zusätzlich, denn die Yankees hatten im achten Inning Back-to-Back-Home-Runs von Aaron Judge und Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton, ein Spieler, über den wir noch mehr versprechen werden und sprechen müssen. Das hatte die Yankees im achten Inning mit 4:3 in Führung gebracht. Und das vielleicht auch schon ein kleines Fazit. Beide Home-Runs gab in dem Fall Emmanuel Clase ab. Und ja, er ist der, wenn nicht sogar der beste Closer der MLB. Hat allerdings in der Postseason bei 27 Bettern mehr Runs abgegeben als in der gesamten Regular Season, wo er nur 5 Runs bei 270 Bettern abgegeben hatte. Und das sagt vieles aus.
Definitiv. Ich habe jetzt auch letztens eine Statistik gelesen, dass die Closer in der Postseason eher schwächer wegkommen als in der Regular Season, weil sie die Better statistisch häufiger sehen in kürzeren Intervallen. Heißt, wenn du in der Serie den Closer dreimal siehst, erhöht sich dein, die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr, erhöht sich dein Betting Average und deine On-Base Percentage um, ich glaube, 70 bis 80 Punkte, was dann ein klarer Vorteil für den Better ist. Und das ist auch, ist dir das so bewusst geworden? Ich habe nur einmal, das ist so neben dem Emmanuel Clasie Meltdown, sage ich mal, in der Yankees-Serie, ist mir nur noch Josh Hader im Kopf hängen geblieben, gegen die Tigers, der ja auch das Spiel aus der Hand gegeben hat. Und ich überlege gerade, welche Closer noch enttäuschend waren.
Edwin Diaz war sehr, sehr konstant.
Ja, aber ansonsten müsste man mal vielleicht im Kopf behalten, wenn wir es schaffen für ein Jahr, wie sich die Closer in der Postseason entwickeln. Aber ist natürlich auch irgendwie logisch, finde ich. Also wann sieht ein Closer mal ein Team, also ein gegnerisches Team, so häufig wie in der Postseason? Ja, du pitchst ja mitunter vielleicht nur einmal im Jahr gegen das Line-Up, was du dann siehst.
Oder halt und so ist es. Vielleicht zwei vielleicht ja. Maximal dann dreimal. Und jetzt halt dann teilweise Best-of-Seven-Serien halt 4, 5, 6, 7 Mal. Ne? Also guter Punkt, definitiv.
Ja. Und an dem Punkt, um das Spiel jetzt nochmal aufzugreifen, dann können wir direkt weitermachen. An dem Punkt mit dem ganzen Hype und Momentum in Cleveland dachte ich, die Guardians verlängern die Serie noch etwas weiter.
Ja.
Haben sie dann aber schließlich nicht gemacht.
Bin ich voll und ganz bei dir und dann greife ich mal auf, dass das halt nicht aufgegriffen werden konnte. Weil dann Spiel 4 anstand, was die Yankees 8-6 gewonnen haben. Das war ja für beide Starting Pitcher Postseason-Premiere gewesen. Lewis Hill, 4 Innings Pitch, 2 Runs, 3 Strikeouts einstecken können. Gavin Williams, 2,1 Innings Pitch, 3 Runs abgegeben mit 4 Strikeouts, die er verbuchen konnte. Und so ein bisschen umgekehrtes Spiel gewesen, denn in Spiel 3 hatten ja die Guardians den späten Ausgleich erzielt und extra Innings dann gewonnen. So waren es diesmal dann die Yankees, die im 9. Inning sich den Sieg sichern konnten. Soto brachte die Yankees per Two-Run-Homerun im 1. Inning direkt in Führung. Die von Austin Wells Homerun im 2. Inning noch auf 3-1 ausgebaut wurde. Im 3. Inning haben dann die Guardians durch RBI-Single von Josh Neal auf 3-2 verkürzt. Ihr erneut Giancarlo Stanton seine starke Postseason krönte mit einem 3-1-Homerun zum 6-2 im 6. Inning. 7. und 8. Inning ließ dann das Stadion ein bisschen atmosphärisch am Vortag wieder erinnern, nachdem die Guardians auf 6-6 verkürzten. Doch dann kam das angesprochene 9. Inning, wo die Yankees durch einen Error von Brian Rocchio profitierten und mit 7-6 in Führung ging. Kleyber Torres RBI-Single brachte dann den 8-6 Endstand und somit konnten die Yankees in Spiel 5 ihr erstes Matchballspiel bestreiten. Aber da will ich noch gar nicht drauf zugehen. Wir hatten gerade über Emmanuel Clasie gesprochen. Das war so ein bisschen eine Achillesferse. Und Brian Rocchio war die zweite Achillesferse, die gerissen ist, genauso wie bei welchem Quarterback war es noch? Bei Deshaun Watson gestern. Ja, gute Besserung an der Stelle. Aber Brian Rocchio, ich glaube 3 Errors hat er auf jeden Fall in dieser Serie gehabt, die allesamt zu Runs auch geführt haben. Sah nicht so gut aus.
Ja, im Endeffekt ist es dann das, was man immer so hört, sportartenübergreifend. In den Playoffs oder in den Finals oder wo man sich auch gerade sportartentechnisch befindet, kommt es am Ende auf die kleinen Dinge an und die konnten an der Stelle nicht umgesetzt werden und dann nimmt so ein Team wie die Yankees die Gelegenheit beim Schopfe und gewinnt solche Spiele. Also dann ist man einfach ja in der Stelle individuell zu schwach gewesen.
Das ist dann der Unterschied letztendlich zwischen den beiden Teams in dieser Serie gewesen, dass die Yankees diese Fehler weniger produziert haben und wenn sie die Chance haben, diese Fehler dann auch vom Gegner ausnutzen konnten. Und das war, wie gesagt, mit Emon Clase und mit Ryan Rocchio zwei wirklich zwei individuelle Fehler teilweise, die dann halt aufgefallen sind in dieser Serie und sich das Ganze dann auch so ein wenig durchgezogen hat. Und dann komme ich nämlich auf das fünfte Spiel und das letzte Spiel dieser Serie, weil die Yankees den ersten Matchball genutzt haben und das ganze Spiel 5-2 gewonnen haben. Und ja, Giancarlo Stanton, drittes Spiel, dritte Mal nennen wir ihn. Von daher ist der MVP-Titel in dieser Serie mehr als verdient an ihn. Zusammen mit Juan Soto waren es dann in dem Fall, die Yankees ihren 41. American League-Titel bescherten. Zuerst war es nämlich Giancarlo Stanton mit seinem 5. Home Run der Postseason im 6. Inning, der die 2-0-Führung ausglich und das Ganze auch bei 2 Outs. 2 Outs standen dann auch schon auf dem Board, als Juan Soto auf dem Feld stand. Und im 10. Inning, nochmal, 2 Outs hatten wir bisher gehabt und dann kam nämlich Juan Soto aufs Feld im 10. Inning in Extra Innings und Jason Dominguez und Alex Verdugo waren auf First und Second Base und was kam dann? Der 3-Run-Home-Run von Juan Soto in Centerfield zum 5-2 und die Yankees gehen damit in die World Series und das Ende erinnert so ein bisschen an Spiel 3, das was du gerade gesagt hattest, das hatte ich dann noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, im Extra Innings einen 3-Run-Home-Run zu schlagen, dadurch in die World Series einzuziehen. Ich glaube, Juan Soto hatte eine angenehme Nacht.
Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ob du die Bilder der Feier gesehen hast. Da haben die Fans Re-Sign Soto angestimmt und er hat das gefühlt. Also den Chant hat er gefühlt. Aber ich bin gespannt. Wird auch, was die Persona Soto angeht, eine spannende Free Agency, aber dazu kommen wir ja jetzt noch nicht.
Dazu kommen wir noch nicht, weil da gibt es viele spannende Spieler, wo wir abwarten, was die Offseason bringt. Ja, wollen wir ein kleines Fazit zu der Serie sehen. Die New York Yankees, gerade gesagt, 41. American League Titel ziehen in die World Series, gewinnen die Serie 4-1 mit 5-2, 6-3, eine Niederlage 5-7, 8-6 und 5-2. Ja, die Yankees haben es mal wieder geschafft. Nach 15 Jahren Abstinenz ist man jetzt wieder in der World Series und ja, es war verdient. Über die gesamte Postseason aus der American League-Sicht waren die Yankees eines der konstantesten Teams. Und das ist in letzter Folge schon gesagt, ungewöhnlich, dass sie so eine Konstanz über diese gesamte Postseason an den Tag gelegt haben. Und das wird spannend sein, auch für die World Series, auch für meine Dodgers, wie und ob die Yankees diese Konstanz beibehalten können. Aber da werden wir nochmal drauf zu sprechen können. Aber wirst es wahrscheinlich ähnlich erstmal sehen. Die Konstanz der Yankees ist schon beachtlich.
Ja, ich weiß nicht, was heute Morgen oder gestern Morgen habe ich dir ja geschrieben, dass die Yankees sehr souverän und ich finde irgendwie zu keiner Zeit in Gefahr wirken. Außer vielleicht dieses eine Spiel in Cleveland, wo das Momentum sich so ein bisschen vielleicht gewendet hat. Aber grundsätzlich haben sie dann ja in Game 4 ihren Stiefel runtergespielt, würde ich jetzt sagen. Es hat jetzt zu keiner Zeit in beiden Serien irgendwie den Anschein gemacht, als könnten die Yankees wirklich tatsächlich rausfliegen, finde ich. Also das so aus meiner Perspektive und das finde ich ziemlich beachtlich, gerade immer, wenn man in der Postseason irgendwie in so Serienformaten gegeneinander spielt. Das finde ich ein bisschen verrückt. Und ansonsten 15 Jahre keine Yankees in der World Series.
Ist auch wild.
Es ist auch wild, kommt einem gar nicht so lange vor. Man muss jetzt aber auch sagen, die Astros sind ja früher rausgeflogen. Ne? Normal haben die das ja immer erledigt mit den Yankees. Ja, absolut verdient. Ich glaube, Yankees war auch mein Mid-Season World Series-Tipp, wenn ich mich richtig erinnere. Damals habe ich aber tatsächlich die Baltimore Orioles auch noch so auf Augenhöhe gesehen, was sich ja gar nicht bewahrheitet hat. Aber darum
sehen wir jetzt die Yankees. Und bevor wir später nochmal auf die Yankees genauer zu sprechen kommen, wollen wir, glaube ich, auch mal den Cleveland Guardians ein wenig Tribut zollen. Die Cleveland Guardians haben nämlich die Saison mit 92-69 als zweitbestes Team der American League abgeschlossen und dabei auch die gesamte Saison über souverän gewirkt. Lediglich im August hatte man eine Winning Percentage von unter 500 gehabt mit 414. Und das Ganze mit einem neuen Manager Stephen Vogt, der vorher ein Jahr lang Bullpen-Coach nur bei den Seattle Mariners gewesen ist, wird dann Manager bei den Cleveland Guardians und führt dieses Team direkt einmal in die American League Championship Series. Guardians hatten ein Bullpen-ERA, welches das viertbeste seit 1995 war. Und dann wiegt es natürlich umso schwerer letzten Endes, dass natürlich dann so ein bisschen dieser Kollaps auch rund um Classe passiert ist. Aber wie gesagt, über die Saison hinaus waren es wirklich ganz, ganz stark und auch halt bis zu dieser Serie gegen die Yankees auch super, super stark gewesen. Das Bullpen der Cleveland Guardians und auch natürlich die Starting Pitcher der Cleveland Guardians. Ich glaube, die Cleveland Guardians, klar, man ärgert sich jetzt, dass man ausgeschieden ist, aber man hatte das drittjüngste Team der MLB und das heißt eigentlich nur eins, die Cleveland Guardians, mit denen wird man 2025 definitiv rechnen können. Die werden wieder ja. an gutes, geiles Team aufs Feld schicken. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, die Cleveland Guardians werden nächstes Jahr ihre Division gewinnen, ich glaube, da kann man so ziemlich schon sicher sagen, gute Chancen, sehr, sehr gute Chancen. Und wer weiß, wie weit
wäre es wäre jetzt kein Hot Take.
Wäre kein Hot Take, vor allem in der American League Central nicht unbedingt. Ja. Wobei American League Central sich ja gerade zum Schluss mit den Detroit Tigers nochmal enorm gesteigert hatte, qualitativ. Aber nichtsdestotrotz, die Cleveland Guardians sind ein ganz, ganz heißer Anwärter für 2025, erneut es in die Postseason zu schaffen und auch einen vielleicht tieferen Run zu schaffen als 2024.
Ja, ich glaube auch von den Erfahrungen, die sie jetzt gesammelt haben, zerrt das Team nächstes Jahr. Und wenn sie sportlich konstant bleiben oder leistungstechnisch konstant bleiben, ist es für mich auch ein sehr heißes Eisen im Feuer, was die World Series nächstes Jahr angeht.
Definitiv. Dann American League Championship Series ist abgeschlossen. Die Yankees gewinnen die Serie 4-1. Die New York Yankees stehen das erste Mal seit 2009 wieder in einer World Series und haben ihren 41. American League Titel gesichert. Und damit rüber zur National League.
Zur National League. Da hörst du jetzt gerne zu, nehme ich an. Ne?
Das wird richtig schön.
In unserer letzten Folge waren wir, glaube ich, auch hier bei Spiel 2 stehen geblieben. Ne? Wir hatten ja den klaren Cut in beiden Serien nach Spiel 2. Das Spiel 2, noch zur Erinnerung, haben die Mets 7-3 in LA gewonnen. Und wir hatten ja beide den Eindruck, dass vom Serienmomentum her mit der Rückreise und drei Spielen in New York die Mets so ein Müh die Nase vorn haben, sage ich jetzt mal. Gerade weil wir rückblickend auf das Pitching-Duell Buehler versus Severino geguckt haben und da eigentlich gesehen haben, dass die Mets hier einen klaren Vorteil hätten. Das haben wir insgesamt nicht so gut analysiert, im Nachhinein betrachtet, weil die Dodgers das erste Spiel, beziehungsweise das erste Spiel in New York, das dritte Spiel in der Serie, direkt mit 8-0 gegen die Mets gewonnen haben. Und auch unser zweiter Take, dass ein gewisser Shohei Ohtani ein wenig abtaucht in der Postseason, ist uns um die Ohren geflogen. Denn ich glaube, in dem Spiel hatte er einen 3-Run-Home-Run, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja,
also auf jeden Fall ein Home-Run. Ich weiß nicht, ich habe True oder 3-Run, aber ja, 3-Run-Home-Run.
Ja. Und angeführt von Ohtani, Muncy und Kike Hernandez haben die Dodgers dieses Spiel 8-0 gewonnen. Ja, und das hat die Mets so ziemlich ins Wanken gebracht, finde ich. Ich weiß nicht, welches Gefühl du nach dem Spiel 3 hattest.
Das war aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, weil das City Field, es war sehr schnell, sehr, sehr ruhig. Und sehr schnell, oder nicht sehr schnell, aber irgendwie, als man gemerkt hat, okay, die Mets haben vor allem auch offensiv heute keine große Chance, sehr, sehr schnell sehr leer geworden.
Ja, also das hat so ein bisschen die Euphorie aus der Serie gezogen, so aus New Yorker Sicht. Und dann haben die Dodgers in Game 4 direkt da weitergemacht, was sich auch aus Dodgers Sicht empfohlen hat. Hier haben wir das Pitching-Duell Yamamoto gegen Quintana gehabt. Und die Dodgers gewinnen auch das zweite Spiel in New York mit 10-2. Ich glaube, das war das Freitagsspiel, meine ich, dass wir Freitagabend hier gucken konnten in Deutschland. Angefangen haben die Dodgers mit dem Lead-Off-Homerun auch wieder von Ohtani, der dann relativ schnell von Vientos beantwortet werden konnte. Und dann stand es 1-1. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, die Mets sind wieder im Spiel, beziehungsweise das Spiel kippt jetzt noch nicht so in eine Richtung wie Game 3.
Vor allem, weil man es ja auch bei Yamamoto häufig auch schon gesehen hat, wenn er früh einen Home Run abgegeben hat, dass das ein ganz ungemütliches Spiel werden kann.
Ja, also dass es dann ganz rocky wird für Yamamoto, aber ich finde, in der Postseason hat er auch eine starke Entwicklung genommen zu dem Regular Season Yamamoto, aber dazu reden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen, wenn wir auf die World Series achten. Wie hat sich dann Game 4 weiterentwickelt? Wir gehen mit einem Score von 3-2 für die Dodgers, glaube ich, ins vierte Inning und dann übernimmt ein gewisser Mookie Betts und angeführt von Mookie Betts erhöhen die Dodgers dann auf 7-2 und die Partie war dann weitestgehend gelaufen von dem vom Gefühl her. Hinten raus haben die dann noch das 10-2 gemacht. Die Mets kamen gar nicht mehr aufs Scoreboard nach dem dritten Inning und ja, so haben die Dodgers die Mets dominiert und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich schreibe den Niklas mal, wir werden wahrscheinlich keine Serie mehr in LA sehen. Aber auch da haben uns die Dodgers Lügen gestraft. Beim Duell Jack Flaherty versus David Peterson haben die Mets zurückgeschlagen mit 12-6. Und Flaherty hat insgesamt in 3 Innings 8 Runs zugelassen und steht für mich ein wenig stellvertretend für die ganze Postseason der Dodgers, weil das doch relativ viel Achterbahnfahrt ist, wenn ich das so sagen darf.
Ja. Eines das der größten ist, Probleme der Dodgers in dieser Offseason, in dieser Postseason.
Ja, also das ist quasi genau das Gegenteil der Yankees. Da hat man das Gefühl, die Serien laufen wie geschnitten Brot. Die Dodgers gewinnen am Ende auch verdient. Aber man hat Momente in den Serien, wo man denkt, okay, jetzt könnten sie komplett kollabieren. Jetzt könnten sie, wie in der Padres-Serie, jetzt könnten sie auch rausfliegen. Und da bin ich, um jetzt nicht direkt in die World Series zu springen, da bin ich gespannt, wie diese beiden Modelle, sage ich mal, aufeinandertreffen werden, weil die Baseline der Yankees um einiges höher ist als der Teams, die Dodgers bis jetzt getroffen haben in der Postseason. Kommen wir aber zurück zu Spiel 5. Das haben die Mets 12-6 gewonnen und haben da so ein bisschen ihren Groove wieder gefunden, finde ich. Und man hatte das Gefühl, New York fliegt mit einem sehr guten Gefühl nach Los Angeles und die Dodgers, ja, ich glaube, die waren etwas bedient, dass sie die Serie nicht dicht gemacht haben. So kam es mir vor. Und was in Game 6 passiert ist heute Nacht, also ich habe es jetzt gerade nicht auf, es war ein Bullpen-Game von beiden. Bei den Dodgers gewollt, bei den Mets muss ich noch persönlich dahinter steigen, inwiefern das geplant war oder das irgendwie ein situational calling war, was da passiert ist. Ich glaube, für die Mets haben Manea, Peterson, Diaz im vierten Inning und dann Senga und dann noch ein, zwei Reliever gepitcht, was von der Zusammensetzung der Innings und Pitcher irgendwie total verrückt war. Manea, der auf denen quasi die größten Hoffnungen ruhten, hat leider kein gutes Spiel gezeigt und musste relativ früh raus oder wurde relativ früh rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das dann dazu geführt hat, dass man so ein Bullpen-Chaos verursachen wollte, hat im Endeffekt aber nichts genützt, weil die Dodgers 10-5 gewonnen haben, angeführt von Tommy Edman, der dann auch NLC MVP wurde und Tommy Edman einfach nur herausragend. Ich glaube, insgesamt 11 RBIs in der Postseason oder sogar nur in der Serie, glaube ich, ne? Tatsächlich.
Nur in der Serie. 12 RBIs die gesamte Postseason und nur in dieser Serie 11 RBIs.
Wow.
Das ist anders wild.
Ja, also woher kommt dieser Tommy Edman und was macht er gerade? Ich hab eine Statline gesehen, der letzte Dodger, der mehr als 10 RBIs in der Postseason hatte zu dem Zeitpunkt, kann sich daran erinnern, wer es war? 2020. Kleiner Tipp.
Müsste ich passen.
Corey Seager. Jetzt bei den Rangers.
Das ist schon wirklich sehr, sehr krass.
Ja, also mit einem ultimativ heißen Tommy Edman konnte man dann das letzte Spiel gewinnen und hat die Mets nach Cancun geschickt, wenn man so will. Auch bei Tommy Edman, was ich dazu noch sagen will, der hat absurde Statistiken gegen Lefties. Also wir können da gleich mal drüber sprechen. Ich suche gleich die Zahlen im Hintergrund, wenn wir über das Head-to-Head in der World Series sprechen. Aber gegen Lefties schlägt der, glaube ich, wie von einem anderen Stern. Also noch verrückter als jetzt. Das muss man dabei betrachten. Ich glaube, in der Serie hat er insgesamt sogar dreimal gegen Lefties gespielt. Ja, zweimal gegen Manea und einmal gegen Quintana. Wahrscheinlich kommen so die 11 RBIs zustande. Ja,
das war wirklich, also in dieser Serie absolut absurd, was Edman da abgeliefert hat. Aber ich fand auch, Edman war auch zum Saisonendspurt auch schon sehr, sehr zuverlässig für die Dodgers. Jetzt in der Serie gegen Padres war er jetzt nicht so aufgefallen. Da kam ja dann insgesamt noch ein RBI zustande. Aber diese Serie war natürlich oder ist für Edman mega und so ein bisschen vielleicht auch der Fingerzeig der generellen Postseason. Es ist nicht unbedingt die Postseason der großen Stars wie Judge, wie Otani, sondern eher die aus der zweiten Reihe wie Giancarlo Stanton oder jetzt halt bei den Dodgers Edman. Und das wird auch spannend zu beobachten sein, worüber wir noch zu sprechen kommen, über die, wie es in der World Series weitergeht. Ob da dann vielleicht dann doch der Spotlight mehr bei den Big Stars ist oder ob dann trotzdem die Leute aus der zweiten Reihe den Big Stars ein bisschen die Show stehlen.
Definitiv. Ja, und Fazit der Serie, was sollen wir sagen? Dodgers soll erfüllt oder wie würdest du das Fazit der bisherigen Dodgers-Saison einordnen?
Also, wenn ich jetzt sage, Fazit soll erfüllt, unabhängig von dem, wie die Saison der Dodgers gelaufen ist, dann kann man grundsätzlich gesehen ja sagen. Also, man hat über 1 Milliarde in der Hand genommen in der Offseason, um Glasnow zu holen, um Yamamoto zu holen und um Ohtani zu holen. Steht jetzt in der World Series, das ist das eigentlich, was man erwartet. Wenn man jetzt aber so ein bisschen die Saison schon mal in Revue passieren lässt und sieht, was verletzungstechnisch alles passiert ist. Man hat Kershaw verloren, man hat Glasnow verloren, man hat Stone verloren, Yamamoto war eine Zeit lang raus, Freddie Freeman war eine Zeit lang raus und ist aktuell auch noch raus. Mookie Betts hatte seine Hand gebrochen oder eine Fraktur an der Hand gehabt. Und nichtdestotrotz hat sich das Team halt nicht unterkriegen lassen und steht jetzt in der World Series. Von daher kann man eigentlich auch nicht den Hut vor den Dodgers genug ziehen, dass man jetzt wieder in der World Series steht. Auch wenn vielleicht viele das Ganze anders sehen, weil die Dodgers natürlich trotzdem ein sehr, sehr gutes Team haben. Aber wie gesagt, die Saison ist nicht so gelaufen, wie man sich das vielleicht unbedingt wünschen würde. Wie siehst du es?
Ja, ich würde ja zustimmen. Also ich finde das auch irgendwo, weiß nicht, ist natürlich nachvollziehbar, wenn man sagt, das Team mit dem größten Spending muss auch irgendwie in die World Series kommen. Aber im Endeffekt spielen da am Ende auch nur Menschen und die müssen ihre Leistung abrufen. Und ich finde es ultra schwierig, gerade wenn man in so einem Serienformat in der Postseason gegeneinander spielt, finde ich schon schwierig, seine Leistung immer so zu bestätigen. Und hinten raus hat sich, auch wenn über die Saison hinweg immer viele Leistungsträger oder teilweise Leistungsträger zusammen ausgefallen sind, hat sich einfach das ausgezahlt, was die Dodgers gemacht haben. Die haben ihr Line-Up gestackt und die haben ihre Rotation gestackt und die haben ihr Bullpen gestackt. Und das hat dann irgendwann, ja, das hat den Ertrag gebracht, ne? Und gutes Management, auch wenn viel Geld im Spiel ist. Aber muss man neidlos anerkennen.
Danke, danke. Geht runter wie Öl. Was sagen wir denn zur Mets-Saison? Da haben wir des Öfteren schon mal zwischendurch immer so ein Fazit gezogen. Jetzt ist allerdings, ja, Ohtani hat Grimes K.O. geschlagen. Die Mets fliegen nach Cancun, so hast du es gerade gesagt. Was kann man jetzt letzten Endes von der Mets-Saison mitnehmen?
Ja, ich glaube, für alle irgendwie unerwartet, ne? Also ganz am Anfang haben wir gesagt, dass die Mets eher in so einer Übergangssaison sind, wo sie gucken, wohin die Reise geht, finde ich. Und jetzt die Übergangssaison hat dich ins NLCS gebracht. Du hast aber aufgrund der Teamstrukturen ganz viele Spieler, die dich jetzt verlassen, die nur Einjahresverträge hatten oder wo die Optionen auslaufen. Ich kann mal gucken. Ich habe mir das rausgeschrieben. Sekunde, dann kann ich dir sagen, wer alles geht. Also es ist echt verrückt.
Ich glaube, der größte Name in der Zeit, wo du gerade research oder wo du gerade eben schaust, Polar Bier, Pete Alonso, wird ein Free Agent in der Offseason.
Ja, Pete Alonso, JD Martinez, der auch wichtig war, der auch nochmal einen richtigen Input geliefert hat, als er dann im Juni immer im Lineup zu finden war. Luis Severino ist auch Free Agent. Jose Quintana ist Free Agent. Sean Manea ist Free Agent. Jose Iglesias ist Free Agent. Jesse Winker ist Free Agent. Und Harrison Bader ist auch Free Agent.
Da wird viel Geld in die Hand genommen werden müssen, damit man fast alle behalten kann.
Vor allem nach dieser Saison. Es ist halt schwierig, ne? Also vom Team her hat es absolut gefittet, aber es hat für den großen Wurf nicht gereicht. Am Ende hat Manea ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen versagt, ne? Ich habe jetzt auch eine Statistik noch rausgekramt. Er ist der Starter mit den meisten Starts in der Major League und mit den meisten Innings pitched. Und darum glaube ich, dass irgendwann auch bei so einem Profi die Luft raus ist. Und das kam halt zum ungünstigsten Zeitpunkt an der Stelle. Und Kaderzusammenstellung, Rosterzusammenstellung bei den Mets, mega spannend, finde ich.
Definitiv. Und ja, damit wollen wir, ich glaube, mal so langsam dann von der Championship Series rübergehen in Richtung World Series. Und wollen da mal so eine kleine Ausschau geben, was uns denn dort erwarten wird. Aber ich glaube, wir machen es einfach mal so ein bisschen wie letzte Woche, dass wir hier so zwischen Championship Series und World Series so einen kleinen thematischen Cut reinsetzen. Außer du möchtest noch zur Championship Series irgendetwas ergänzen.
Nein, tatsächlich nicht.
Weil dann würde ich einfach mal sagen, dass wir einfach mal so ein paar Schnibbelthemen, so nenne ich es jetzt mal, mit reinnehmen, was sonst noch in der Baseball-Welt passiert ist. Und was vielleicht aktuell noch nicht die ganz große Aufmerksamkeit bekommen hat, aufgrund dessen, was uns halt in der Zukunft... Trevor Bauer war nämlich in Europa zu Gast. Trevor Bauer hat mit der Schweizer Nationalmannschaft gegen Tschechien gespielt. Trevor Bauer, der gute alte Eidgenosse.
Ach Gottchen.
Da bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Trevor Bauer, er versucht es ja ununterbrochen in die MLB sich zurückzukämpfen und hat jetzt scheinbar mit der Schweizer Nationalmannschaft gegen Tschechien spielen wollen und nicht nur scheinbar, sondern er hat dagegen gespielt. In zwei Testspielen oder in einem Testspiel war er der Starting Pitcher. Wie ist es für ihn gelaufen, Kevin?
Ich fass einfach mal die Daten zusammen, ohne das jetzt zu werten. 5 Innings pitched, 5 Hits zugelassen, 3 Runs bei 3 Strikeouts.
Ja, das liest sich jetzt nicht so MLB-like.
Ich weiß auch nicht, ob er sich mit dem dritten Gefallen getan hat.
Naja, wollen wir vielleicht Thema Trevor Bauer gar nicht zu groß aufmachen, weil letzten Endes. Wir wollen über die MLB sprechen, wir wollen über die World Series sprechen und wir haben da eine schöne Überleitung, denn die Will Smith-Saga, jetzt nicht schauspielertechnisch gesehen, sie lebt weiter, auch nachdem ich letzte Woche kurz gedacht habe, sie ist beendet. Will Smith, der Reliever eigentlich der Kansas City Royals, war 3 Jahre in Folge World Series Champion gewesen. 2021 ist er mit den Braves Champion geworden, ist dann zu den Astros gegangen, mit denen er 2022 die World Series geholt hatte, ist dann zu den Rangers gegangen, die ja letztes Jahr World Series Champion geworden sind, ist dann ja zu den Royals gegangen, mit den Royals ist er ja dann gegen die Yankees ausgeschieden, aber es gibt ja glücklicherweise noch einen weiteren Will Smith und das spricht wieder für die Dodgers.
Der Will Smith Curse.
Der Catcher der Dodgers, der auch zufällig Will Smith heißt. Und wenn das Ganze wieder so ausgehen sollte, da hätte ich natürlich gar nichts gegen, aber das wäre schon wirklich wild, wenn wir jetzt 4 Jahre in Folge einen Will Smith, auch wenn es jetzt personentechnisch gesehen eine andere Person ist, aber 4-mal in Folge einen Spieler, der Will Smith heißt, die World Series gewonnen hat. Das wäre schon wirklich, das gab es doch in keinem Sport geführt bisher. außer halt immer mit dem gleichen Team.
Ja, also absolut irre irgendwie. Auch wäre so ein random Side-Fact, finde ich, den man gut beim Stammtisch erzählen kann.
Das, vielleicht findet man ja so den ein oder anderen neuen Baseball-Fan, wenn man einfach mal so ein Side-Fact bei einer lockeren Bierrunde einfach mal raushaut.
Ja.
Doch kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Highlight der Folge und dem eigentlichen Highlight der gesamten Baseball-Saison. Wir kommen zur großen Analyse der World Series 2024 zwischen den New York Yankees und den Los Angeles Dodgers. Und das liest sich, ohne das jetzt irgendwie böse zu sein, im Vergleich zu der letztjährigen World Series mit den Arizona Diamondbacks und den Texas Rangers ein wenig größer.
Definitiv. Also da treffen, glaube ich, die zwei größten Sportmarken aufeinander, die ja auch irgendwo Fashionmarken geworden sind im Laufe der Jahrzehnte. Und ich glaube, schöner aus Vermarktungszwecken kann es für die MLB gar nicht sein, als dieser Ost-Westküsten-Clash mit den Yankees gegen die Dodgers.
Der zwei größten Städte Amerikas, die da auch aufeinandertreffen. Und ich glaube, wenn Rob Manfred sich als Commissioner der MLB für den wirtschaftlichen Erfolg und für die mediale Aufmerksamkeit eine World Series hätte aussuchen können, dann wäre es einerseits wahrscheinlich durchaus auch die Subway Series gewesen, aber andererseits, glaube ich, das Battle der Powerhouses, der MLB, der New York Yankees und der Los Angeles Dodgers. Also das liest sich echt wie, oder geht runter wie Öl.
Definitiv. Wir haben, ich habe dann ein paar, jetzt haben wir kurz und knapp mit meinem World Series Special. Ich nehme dich mal mit. Ich habe ein paar random Side Facts mitgebracht, um deine Bierrunde ein bisschen zu erweitern. Wir haben in dem Duell 4 Spieler, die unter den Top 10 der Selling Jerseys der MLB sind. Weißt du, welche 4 Spieler sind?
Auf Yankees Seite.
Geht's einfach.
Ist das 50-50 aufgeteilt, also 2-2?
Ja.
Dann müsste es eigentlich Judge und Soto sein.
Ja.
Und bei den Dodgers natürlich Otani. Wobei ich jetzt beim zweiten tatsächlich so ein bisschen unsicher bin, aber ich könnte mir vorstellen eher, dass es Mookie ist.
Ja, genau.
Ich hätte Freeman auch vielleicht nochmal kurz überlegt, aber ich glaube, Mookie ist dann nochmal, glaube ich, generell ein bisschen populärer. Auch wenn
ja, glaube ich
Freeman
auch
Mr. Nice Guy ist.
Ich finde, der kriegt zu wenig Liebe. Das habe ich dir ja schon bei WhatsApp geschrieben. Ich bin großer Freddie Freeman-Fan. Ich finde den super. Jetzt auch, wie er sich in der Serie gegen die Mets mit seiner, ich glaube, Enkelprobleme hat er, ne?
Ja, schon die komplette Postseason über.
Ja, wie er sich da durchquält und für sein Team reinhängt. Einfach toller Mann. Und wünsche ich nur das Beste. Ja, kommen wir zurück zu World Series. Es ist das 12. Duell der beiden Teams in der World Series, was ich auch irgendwie absolut surreal finde als Zahl. Aber das erste seit 43 Jahren.
Ja, das ist verrückt.
Ja. Yankees stehen momentan 8-3 im World Series Record gegen die Dodgers. Also die sind deutlich vorne. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, bei dem Duell der beiden Giganten, dass wir noch lange über die, ich hoffe es, dass wir noch lange über diese World Series sprechen werden und uns noch gerne an die zurückerinnern werden. So gefühlt, was glaubst du, wie viele potenzielle spätere Hall of Famer sehen wir in der World Series? So dein Gefühl?
Eine sehr, sehr gute Frage. 12?
Boah, 12 ist schon viel. Also feste Kandidaten sind für mich Otani, Freeman und Betts.
Definitiv.
Dann
Judge, Soto.
Judge, Soto.
Ja, okay.
Wenn Playoff Stanton so weitermacht, dann führt kein Weg mehr an ihm vorbei.
Stanton nur als Postseason-Spieler nehmen wir noch mit rein. Von Pitchern, Yamamoto könnte ich mir noch gut vorstellen.
Ja, wobei das wäre ein Hot Take, ne? Also Garrett Cole vielleicht definitiv noch als Pitcher.
Ja, den könnte man, glaube ich, auch gut da drin sehen.
Ja. Also kommen wir ja schon auf 8 und je nachdem, wie sich die jungen Leute noch entwickeln. Also es ist, also was da sich an Stars und aber an guten Sportlern die Klinke in die Hand gibt, ist einfach unfassbar, finde ich.
Ja, es ist schon von den Stars her, es ist das Beste, was die MLB aktuell aufbieten kann. Das ist so.
6 MVP-Titel stehen sich gegenüber, also 6 ehemalige MVP-Titel. 8 sollten Judge und Otani dieses Jahr MVPs werden. Also ich glaube, das ist einer der besten World Series, so von dem Papier her, die wir überhaupt kriegen können. Ja. Und ich hoffe, die entertaint uns genauso, wie wir es jetzt so ein bisschen anteasern. Aber sollen wir ins Matchup gehen oder möchtest du noch vorher was sagen?
Ich mache noch mal ein paar mehr heiße machen noch mal. Gerade schon gesagt, Duell der größten Städte Amerikas. Dodgers mit 7 World Series Titel, die Yankees mit 27 natürlich Rekord-Champion, gar keine Frage. Die Dodgers haben die letzte World Series 2020 gewonnen. Die ein oder anderen sagen Mickey Mouse World Series dazu, um es, sag ich mal, dann zu sagen, die letzte ganze Saison World Series der Dodgers war 1988. Die Yankees die letzte geholt 2009 und seitdem nie wieder in der World Series gewesen. Ja, die Namen haben wir gerade schon angesprochen. Otani gegen Aaron Judge, das Duell der 50 Home Runs Typen. Für beide ist es die erste World Series. Juan Soto gegen Mookie Betts. Soto will seinen zweiten Ring nach 2019 holen, wo er mit den Nets World Series Champion geworden ist. Mookie Betts den dritten Ring nach 18 mit den Red Sox und 2020 schon mit den Dodgers. Und ja, Pitching-wise Yamamoto und Flaherty gegen Cole und Rodon. Und ja, die Heroes der zweiten Reihe, so haben wir sie genannt. Tommy Edmund gegen Giancarlo Stanton. Und das verspricht eins, dass wir eine, wie du es gerade auch schon richtig gesagt hast, eine richtig geile World Series haben und mit einer der geilsten World Series der letzten Jahre definitiv.
Wenn man das so hört, Soto ist 2019 mit den Nets World Series Sieger geworden. Was ist in den 5 Jahren mit den Washington Nationals passiert? Auch das ist vielleicht Thema oder Inhalt für eine ganz andere Folge als heute.
Da brauchen wir 2 Folgen, glaube ich, für, um das Ganze zu analysieren.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Wir können uns gleich einfach mal so ein bisschen das Line-Up der Teams, die Starting Pitcher, das Bullpen-Line-Up einfach mal anschauen, ein bisschen so vergleichen, wer hat da vielleicht die besseren Karten. Aber ich als Dodgers-Fan gucke natürlich gerne auf den letzten Vergleich, den die Dodgers gegen die Yankees haben. Da waren nämlich die Dodgers zu Gast im Yankee Stadium und haben diese Serie, 3 Spiele waren es, mit 2-1 insgesamt gewonnen. 2-1, 11-3 und 4-6. Und wenn man jetzt so ein bisschen guckt, wer aktuell in der World Series dabei involviert sein könnte, wäre einerseits auf Dodgers Seite Yamamoto, der im ersten Spiel dabei gewesen ist, 7 Innings gepitcht hat, 2 Hits und keinen Run zugelassen hat, also ein sehr, sehr gutes Spiel, 7 Strikeouts. Das ganze Spiel ging über 11 Innings, es stand bis zum 11. Inning 0-0 und dann Teoscar Hernandez, der hatte generell eine Sahneserie, wenn man so möchte, über die kompletten 3 Spiele. True One Double im 11. Inning zum 2-0. Judge hatte dann mit einem RBI-Single das Ganze auf 2-1 verkürzen können, aber wie gesagt, 11. Inning, danach war das Spiel schon vorbei. Das zweite Spiel, Gavin Stone gegen Cortez. Stone wird bei den Dodgers keine Rolle leider mehr spielen. Cortez, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, könnte möglicherweise zurückkommen. Die Dodgers 11-3 gewonnen, 11 Runs bei 11 Hits. Das war sehr, sehr produktiv. Teoscar Hernandez mit 2 Home Runs und 6 RBIs in dem Spiel. Und sein Namenspartner Kiki Hernandez hatte ebenfalls einen Home Run. Und das letzte Spiel haben die Dodgers dann verloren, wo Luis Gil gespielt hatte. Könnte auch vielleicht eine Rolle spielen in der World Series. Dort hatte er 5,2 Innings gepitcht, 5 Hits, 3 Runs, 5 Strikeouts. Aber auch da Teoscar Hernandez wieder mit einem Home Run und einem Double, aber Judge hatte an diesem Tag 3 Hits bei 4 At-Bats, also Teoscar Hernandez war auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt Spieler der Serie und da hätte ich nichts gegen, wenn er daran anknüpfen könnte.
Wie hole ich dich denn jetzt aus Juni 2024 zurück in den Oktober?
Temperaturtechnisch geht das ganz schnell.
Ja, ich glaube, also natürlich kann man das anführen, aber ich glaube, das ist so eine Statistik für die Schublade.
Mach mir doch nicht meine schönen Statistiken
kaputt. Nein, du hast das gut vorbereitet und ich glaube, die Community wird das auch wertschätzen, aber für mich hat das gar keine Aussagekraft über das, was wir jetzt ab dem 25. sehen werden.
Leider nicht, leider nicht. Deswegen, wir machen den Head-to-Head-Vergleich und starten einfach mal mit den Starting Pitcher. Und Welches Team möchtest du eigentlich gerne nehmen?
Ja, ich denke mal, weil du die Dodgers gerne nehmen möchtest, würde ich freiwillig die Yankees nehmen. Ich weiß nicht, wie wir es durchgehen sollen. Head-to-head oder Group-to-Group quasi. Wie
Ich
hättest du es
würde
gerne?
sagen, wir machen mal Group to Group und bei den Starting-Pitchern, wo wir einfach mal von ausgehen, wie die Rotation aussehen könnte, aussehen wird, eventuell in dieser World Series zwischen den Powerhouses.
Gut, dann würde ich anfangen. Und zwar mit einer generellen Übersicht. Also wir haben als Starting Pitcher der Yankees Gerrit Cole, Carlos Rodon, Clark Schmidt und Luis Gil. Und zusätzlich vielleicht noch Nestor Cortes, das hast du ja gerade so ein bisschen angeteasert, der könnte nach der Verletzung zurückkommen. Und ich glaube, er wird keine Starting-Rolle mehr einnehmen in der World Series, aber ja, so eine, jetzt nicht Reliever, aber für so ein Bullpen-Game mit Nestor Cortes stelle ich mir das auch interessant vor. Grundsätzlich glaube ich aber, dass, fangen wir vorne an, Gerrit Cole das Zugpferd sein wird, hat auch die meisten Innings pitched in der Postseason für die Yankees, 16.1, hat einen starken Decider geworfen gegen die Royals und ja, ist für mich der, ich weiß nicht, aber Top 2 in der Serie im Head-to-Head-Vergleich oder Top 3 unter den Starting-Pitchern. An Nummer 2 der Rotation kommt Carlos Rodon. Absolute Strikeout-Maschine für mich in der Postseason. 22 Strikeouts in 14 Innings pitched. Überragend. Hatte nur ein schwaches Spiel gegen die Royals. Also dann scheint ein Outlier gewesen zu sein. Das Spiel mit dem ERA von 9,82. Ansonsten zweimal sehr stark gegen die Guardians unterwegs. Ist allerdings, jetzt kommt meine Einschränkung, ist ein Lefty. Und was habe ich gerade gesagt? Ein gewisser Tommy Edman liebt Games gegen Lefty. Also meine Prediction wäre hier, und das hörst du wahrscheinlich gerne, wenn Carlos Rodon kommt, wird Tommy Edman ein sehr gutes Spiel haben. Und jetzt habe ich auch die Stats parat, wie Tommy Edman gegen Lefty schlägt. 1714er OPS gegen Lefties.
Das
Neun
ist
Hits,
wild.
ein Home Run,
Sein
8 RBIs.
einziger
Ja.
Home Run übrigens in der Postseason.
8 RBIs nur gegen Lefties. Darum sage ich mal, watch out for this. Da bin ich gespannt auf das Spiel, was wahrscheinlich Game 2 sein wird. Und alles, was danach kommt in der Rotation, ist für mich ein bisschen offen. Also Clark Schmidt, Luis Gil. Clark Schmidt mit 2 Games, Luis Gil mit einem. Beide in ihren Games ungefähr mit 4 Innings pitched, was ja auch eher so in Richtung Bullpen-Game geht, finde ich. Und findest du auch, jetzt unabhängig von der Serie, dass die Starting-Stints der Pitcher in der Postseason generell kürzer sind?
Bei den Guardians ist mir das ja sehr, sehr extremst
Ja.
aufgefallen und ich gehe vollkommen mit. Also du hast, ich könnte dir jetzt eigentlich keinen Pitcher sagen, der über 7 Innings war. So jetzt aus dem Stegreif, so die letzten Spiele.
Ich glaube, Flaherty hatte einen
Das erste
sieben.
Spiel gegen, ich glaube, das erste Spiel müsste er gegen die Mets gehabt haben. Da war er
Ja,
tatsächlich 7 Innings. Das
wo
zweite
der Arm
Spiel.
dann absolut so gekühlt
Ja.
werden musste, genau das war's. Aber absolute Seltenheit. Und das ist so grundsätzlich die Rotation der Yankees. Wie ich finde, sehr konstant, sehr stark, mit der Option, Nestor Cortes in der Hinterhand zu haben und mit der Option, man startet mit zwei klaren Starting-Pitchern, Clark Schmidt und Luis Gil, in mögliche Bullpen-Games. Finde ich sehr ausgewogen und ja, was hast du denn zu bieten?
Ich schließe mich erstmal bei dir schon vielleicht ein bisschen dran und sehe die Yankees im Starting-Pitching-Bereich, also dass die Rotation einfach besser ist als die der Dodgers, nicht nur besser, sondern auch tiefer. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die World Series bei den Dodgers. Du hast es vorhin selber schon gesagt, da ist es eine Achterbahnfahrt. Meistens kommt irgendwie auf einen guten Start ein schlechter Start wieder. Bei den Dodgers haben wir natürlich Yamamoto, der fit ist, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er vielleicht das Spiel 1 bekommen wird. Dann haben wir Jack Flaherty, der ja jetzt das erste Spiel gegen die Mets, gerade schon drüber gesprochen, sehr, sehr gut gespielt hatte. 7 Innings war er dort, hatte keinen Run zugelassen. Aber dann im zweiten Spiel hat er in 3 Innings direkt 8 Runs zugelassen und keinen einzigen Strikeout. Also das ist wieder diese Achterbahnfahrt, worüber wir gesprochen haben. Walker Buehler war der letzte Starting Pitcher im Dodgers-Spiel, in dem Spiel 5 gegen die Mets. Sah auch nicht wirklich so gut aus. Das war das Spiel, was mit 12-6 verloren gegangen ist. Es war genau 12-6, was man verloren hatte. Ist aber, wenn man so möchte, der erfahrenste aller drei Dodgers Starting Pitcher mit 17 Postseason-Spielen und war auch 2020 schon bei den Dodgers dabei, als man die World Series geholt hatte und hatte dort einen Start in der World Series mit 10 Strikeouts. Das ist natürlich für Dodgers-Fans ein netter Fakt auf jeden Fall. Aber ja, Yamamoto, 3 Spiele insgesamt in der Postseason, hatte ein schwaches Spiel dabei, das erste Spiel gegen die Padres mit 5 Runs in 3 Innings, das zweite Spiel dann gegen die Padres kein Run zugelassen beim 2-0 Decision Game und dann einmal gegen die Mets 8 Strikeouts mit 2 Runs in 4 Innings Pitch, also einen guten, soliden Start gehabt. Da ist einfach die Frage, ist er dem Druck gewachsen? Kann er die Konstanz letzten Endes aus diesen zwei letzten Spielen beibehalten oder kommt dann auch wieder die Achterbahnfahrt zu tragen? Ist 26 Jahre alt, jung, ist seine erste MLB-Saison, World Series, da kann er vielleicht auch ein bisschen Muffensausen bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich könnte es mir wie gesagt vorstellen, dass Yamamoto Starter im Spiel 1 wird. Jack Flaherty, gerade drüber gesprochen, Hometown-Guy. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er zumindest seinen ersten Start noch in Los Angeles bekommt, um da vielleicht ein bisschen eine schönere Story eventuell zu haben. Hatte ja auch seinen guten Start war im Dodger Stadium gehabt. Genau richtig, hatte dann aber auch schon mal 4 Runs in 5 Innings gegen die Padres abgegeben. Dann gegen die Mets, wie gesagt, schon stark einmal gespielt und einmal schwach leider gespielt. Da ist halt letzten Endes die Frage, was kriegen wir von Jack Flaherty? Aber wie gesagt, ist die Rotation der Dodgers und die Dodgers haben insgesamt 3 Bullpen-Games schon spielen müssen, aber auf Bullpen kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, ich sehe da einen klaren Vorteil für die Yankees. Dodgers Pitching fehlt einfach die Konstanz. Dodgers haben ein Spiel mehr spielen müssen, beziehungsweise mit der Padres-Serie insgesamt 2 Spiele mehr spielen müssen. Und das hat mit der Dreier-Rotation könnte hinten raus schwierig werden.
Ja, und darum, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das, dass ich die Yankees Rotation sehr ausgewogen finde und sehr solide. Und ich, als du jetzt noch was zu den Dodgers Pitchern erzählt hast, bin ich mal so die Head-to-Head-Duelle durchgegangen und ich sehe ausschließlich Yamamoto mit einem, sage ich jetzt mal, wo ich sagen würde, da sind die Yankees nicht klar favorisiert. Also da sehe ich Yamamoto, wenn er so spielt, wie er in der Postseason gespielt hat, gleich auf mit beispielsweise einem Gerrit Cole, in Anführungsstrichen. Andere Duelle, egal wie du sie zusammensetzt, würde ich immer sagen, die Yankees haben die Nase vorn. Gerade in der Hinterhand mit Clark Schmidt, Luis Gil und Nestor Cortes, die ja auch Bullpen-Games einleiten können. Oder auch selber eine gute Starting-Rolle spielen und vielleicht 4 oder 5 Innings pitchen. Darum geht da der erste Punkt so in meiner Rechnung hier an die Yankees.
Den Punkt streiche ich tatsächlich in die Yankees mit ein. Deswegen gehen wir mal schnell aus Dodgers Sicht ins Bullpen über. Wie sieht es denn im Bullpen der Yankees aus? Wen haben wir da? Wer wird häufig gezogen aus dem Bullpen? Und dann komme ich gleich mit den Dodgers um die Ecke.
Ja, der Bullpen der Yankees lässt sich eigentlich relativ einfach auf 4 Leute reduzieren. Auch interessant, wie ich finde, nämlich auf Clay Holmes, Luke Weaver, Tim Hill und Tommy Kenley. Sage ich das richtig?
Kenny, ja, kann
Ja.
Kenny, würde ich jetzt auch so auslegen, ja.
Ja. Absolut interessante Herangehensweise, finde ich, dass der Bullpen von den 4 getragen wird. Wenn wir uns beispielsweise Luke Weaver angucken, hat er jetzt schon 10,1 Innings pitched. Für einen Reliever-Closer. Ist das schon viel, wenn man sich so die Innings pitched anschaut von den Starting Pitchern, dann sieht man, dass sich so das so das Rollenvolumen etwas verändert in der Postseason. Clay Holmes mit 7,2 Innings pitcht, Tim Hill mit 5,2 Innings pitcht, Tommy Canley mit 7 Innings pitcht und alle in ihrem Pitching sehr, sehr stark. Also wir reden hier, Tommy Canley hat in der Postseason ein ERA von 0,0.
Solide und gut.
Ja, Tim Hill von 1,59, Luke Weaver 2,61, Clay Holmes, der Schwächste in der Reihe, immer noch mit einem ordentlichen ERA von 3,52. Also die Baseline im Bullpen der Vierer ist sehr hoch. Kleiner Sidefact noch zu Tim Hill, der hat seit dem 24.8., ne, seit dem 24.8. bis, ich glaube, zum letzten Spiel gegen die Guardians 172 Fastballs in Folge geworfen. Er hat nichts anderes gemacht.
Wird dafür auch gut bezahlt.
Ja. Auch wieder so ein Stammtischfakt. 172 Fastballs bis zwei Slider dann kamen. Die vier.
Da würde ich mal gerne wissen, nach so vielen Fastballs, wie kommst du dann irgendwann jetzt ist es genauso, keine Ahnung, wenn du Xing Shang Chong die ganze Zeit spielst und machst die ganze Zeit nur Stein und irgendwann so nach dem 160. Mal, so jetzt mache ich Schere.
Jetzt hat er sich für einen Slider entschieden. Mal schauen, wie er die World Series gestalten wird. Die vier werden ergänzt von Leiter, Mazer und Hamilton. Die spielen aber eher nur eine untergeordnete Rolle, was das Volumen angeht. Also da sind wir so bei jeweils ein oder zwei Spielen, die da abgebildet werden oder beziehungsweise auch Innings pitched im unteren Bereich. Und das ist für mich ein sehr, sehr starker Bullpen, wie ich finde, mit einem sehr interessanten Modell. Und darum bin ich gespannt, was du jetzt aus LA mitbringst.
Ja, es ist ein anderes Bullpen, was die Dodgers haben. Es ist nicht schlechter, gar keine Frage. Nur das Bullpen wurde bisher bei den Dodgers in der Postseason ganz, ganz anders genutzt. Gerade schon gesagt, wir haben 3 Bullpen-Games insgesamt. Spielen, ja, müssen letzten Endes auch, um, sag ich mal, das klassische Bullpen zu nehmen, haben wir eigentlich Evan Phillips, Michael Kopech und Blake Treinen, die so die Top-Reliever bei den Dodgers sind und ihren Job wirklich sehr, 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 sehr gut machen. Wir haben natürlich dann aber auch noch andere Spiele mit dabei, Ryan Brazier, Daniel Hudson, Anthony Banda, Brent Honeywell, die einfach auch schon einige Innings bisher gefressen haben, einfach aufgrund der Bullpen-Games, die wir angegangen sind. Aber wenn wir jetzt einfach mal bei den Top-Relievern eigentlich bleiben, mit Michael Kopech, 6 Spiele, 5,1 Innings, bisher ein Run nur abgegeben, 7 Strikeouts, ein ERA von 1,69, wirklich sehr, sehr gut. Evan Phillips, 5 Spiele, 6,2 Innings, 3 Hits, keinen einzigen Run, 6 Strikeouts, auch 0er ERA. Blake Treinen, 3 Saves bisher, 6 Spiele, 8 Innings pitched, 7 Hits, 1 Run, 7 Strikeouts, 1,13 ERA. Das ist also vom Bullpen her, ich glaube, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, das Bullpen hat bisher einige Spiele für die Dodgers gewinnen können. 2 Spiele hat man jetzt in der Postseason mit dem Bullpen gewinnen können. 1 ging kläglich in die Hose, das war das zweite Spiel gegen die Mets. Aber ansonsten, wenn wir eigentlich eine solide Leistung von unserem Starting Pitcher bekommen und das Bullpen dann mit Kopech, Phillips und Twine dann übernimmt und die Offensive auch zündet, unser Lineup gut unterwegs ist, dann ist unser Bullpen echt nicht schlecht. Und da sehe ich tatsächlich sogar leichte Vorteile für die Dodgers.
Interessant. Kopech, glaube ich, hat gegen die Mets auch sogar einen Start, ne? Ja. Oder? Interessant, ja. Also ganz andere Herangehensweise. Auch, glaube ich, der fehlenden Tiefe der Rotation geschuldet, tatsächlich.
Definitiv, das ist das größte Problem. Und deswegen sind wir halt echt auf unser Bullpen einfach angewiesen. Und wie gesagt, zweimal ist es jetzt im Bullpen-Game gut gegangen, einmal schief gegangen. Aber an sich so der klassische Bullpen-Verlauf, da sah es immer sehr, sehr gut aus. Also wenn, hat der Starting-Pitcher meistens vorher Murks betrieben.
Ja, ich sehe es tatsächlich. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich hier Yankees den Punkt geben würde. Aber weil die Dodgers einfach, so wie du gesagt hast, gute Erfahrungen damit gemacht haben, die einzelnen Reliever gut gespielt haben, bin ich hier beim Unentschieden. Weil für mich die 4 Zugpferde des Bullpens der Yankees, Weaver, Holmes, Hill und Canley einfach zu stark sind, als dass die Dodgers hier favorisiert sind.
Das ist eine Best-of-Seven-Serie. Es gibt kein Unentschieden. Es gibt nur Win or Go Home. Du musst dich festlegen.
Ja, man kann den Bullpen ja nicht
Das kannst du
fernab
nicht
der
vergleichen.
Rotation.
Ich
Man kann den Bullpen ja, erstens sind zwei verschiedene Herangehensweisen und man kann den Bullpen ja nur schwer ohne die Rotation bewerten, weil die Rotation bringt dich ja an einem Ort, wo der Bullpen dann übernimmt oder halt auch nicht, wie bei den Dodgers. Und ohne, also Vakuum geht nicht für mich im Bullpen und darum würde ich dann, wenn ich muss, den Punkt den Yankees geben, tatsächlich.
Okay, 2-0 Yankees sozusagen für dich und bei mir wäre es jetzt gerade ein 1-1 und wir können viel letzten Endes über die Starting Pitcher und über das Bullpen sprechen. Es können die Starting Pitcher können ihren besten Job machen, aber wenn das Lineup einfach nochmal wieder ein bisschen besser ist und da haben sowohl die Yankees als auch die Dodgers den einen oder anderen Spieler, der jeden guten Pitcher ja, zerstören kann, so will ich es jetzt einfach mal sagen. Deswegen kommen wir mal auf das Line-up zu sprechen.
Ja, wobei,
Was hat es in
glaubst du,
sich?
dass der perfekte Pitch, kann der getroffen werden? Im Football sagt man ja, der perfekte
Ja.
Pass kann nicht verteidigt werden.
Der perfekte Pitch, den kannst du nicht treffen. Das ist so, ja. Da
Ja,
gebe ich dir vollkommen
siehst du,
recht.
also kann sich auch ein Ohtani auf den Kopf stellen, den perfekten Pitch trifft kein Mensch.
Außer Giancarlo Stanton und Tommy Edman aktuell.
In der Postseason aber auch nur.
Nur in der Postseason, nur in der Postseason, definitiv.
Sagen wir beim
Aber
Line-Up, oh,
ja.
so. Ich
Nee,
hätte
erzähl.
gesagt, ja, dann erzähle ich jetzt auch. Beim Line-Up sollen wir die Positions durchgehen und dann picken wir einfach das Head-to-Head-Duell. Also jetzt fangen wir an mit dem Designated Hitter, Stanton gegen Otani.
Das ist
Wer hat da die
tatsächlich,
Nase
also
vorn?
es ist ungewöhnlich, dass man jetzt sagen muss, es ist halt schwierig zu entscheiden. Also in der Regular Season wäre das ja gar keine Decision. Das Momentum ist irgendwie bei Giancarlo Stanton. Was sagst du denn?
Also so, ich finde das auch schwierig, Otani nicht zu nehmen, tatsächlich. Aber den Postseason Stanton muss man nehmen, meiner Meinung nach. Darum, schweren Herzens würde ich hier wahrscheinlich Giancarlo Stanton nehmen, ja.
Wenn ich jetzt rein zahlentechnisch mir das angucke, wäre Giancarlo Stanton bei mir auch eingeloggt, muss man einfach so sagen. 11 RBIs von Stanton zu 10 RBIs, 5 Home Runs von Stanton zu 3 Home Runs von Otani, eine OPS bei Stanton von über 1000, bei Otani an die 1000, muss man neidlos anerkennen. Giancarlo Stanton ist, finde ich, aktuell generell auch der Spieler der Postseason im Generellen.
Ja.
Und es
Machen
wird
wir
nicht
weiter.
einfacher mit unserem Right Fielder.
Ja. Jetzt sagst du zuerst. Mookie Betts gegen Juan Soto.
Betts gegen Juan Soto. Und ich nehme Mookie Betts. Mookie Betts aktuell 4 Home Runs, OPS von über 1000, 12 RBIs. Er fällt irgendwie generell gar nicht so extrem auf, finde ich, wenn man sich so auch die Highlights von den Spielen anguckt. Aber wenn man sich jetzt die Zahlen noch so anguckt, ist ein Mookie Betts.
Finde hier wäre wieder so ein Duell, wo ich gerne unentschieden sagen möchte. Ich finde, von den Stats her sind beide ungefähr gleich auf, also das unterscheidet sich marginal für mich. Vielleicht mit dem Momentum des Walk-off-Home-Runs jetzt in der Guardians-Serie Soto mit einem leicht besseren Flow. Und weil ich großer Juan Soto-Fan bin, nehme ich Juan Soto.
Wen nehmen wir denn auf First Base? Und da wäre ja erstmal, um vielleicht die Dodgers direkt mit anzusprechen, die Frage, kann und wird Freddie Freeman spielen, ja oder nein? Aktuell sieht es danach aus, dass er im Spiel 1 im Lineup stehen wird. Das war ja des Öfteren schon auch in der Postseason so, dass er also mal im Lineup stand und im nächsten Spiel dann wieder nicht. Es hängt halt wirklich davon ab, wie er sich an dem Tag fühlt letztens. Jetzt ist ja das Schöne, wir nehmen hier Montag aus, er hat jetzt 5 Tage Zeit, um sich komplett auszukurieren, war jetzt das letzte Spiel auch nicht im Lineup im Spiel 6. Das hat fast eine gute Woche, um sich wirklich auf dieses Spiel fokussieren zu können. Und du hast es selber schon gesagt, du findest Freddie Freeman auch einen genialen Spieler, auch wahrscheinlich nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Und ich glaube, jeder Baseball-Fan, vor allem der dann auch neutral ist, wünscht sich, dass ein Freddie Freeman in der World Series dabei ist.
Ja, definitiv. Also wir vergleichen ja auf First Base Rizzo und Cabrera gegen Muncy und Freeman. Und ich finde, egal in welcher Zusammenstellung sich die Teams jetzt, also für welchen Starter die Teams sich jetzt entscheiden, würde ich immer hier die Dodgers nehmen.
Ja, definitiv. Also die First Base ist auf den Dodger, auf Dodger Seite besser besetzt, definitiv.
Gehen wir ins Center Field.
Ja, Aaron Judge gegen Andy Pires.
Ja.
Ich glaube, man braucht nicht so viel sagen. Wobei Andy Pires ist sehr, sehr gut jetzt in Fahrt gekommen in der Serie gegen die Mets. 8 Spiele in der Postseason, bisher 4 Hits, 2 Home Runs. Ist jetzt nicht ganz so verkehrt, aber die 2 Home Runs waren noch in einem Spiel.
Andy Pires, wieder ein schöner Side-Fact von mir. Ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er gesagt hat, dass er seine Schlagantizipation durch MLB The Show verbessert hat.
Ja, habe ich auch gesehen.
Also, liebe Community, spielt fleißig The Show, geht in die örtlichen Ballparks und verbessert euer Game.
Und irgendwann ruft die MLB.
Ja, so schnell geht's. Wen nehmen wir jetzt? Judge or Pires?
Muss trotzdem einen Judge nehmen. Also auch wenn, sag ich mal, 2 Home Runs zu 2 Home Runs steht, letzten Endes ist es Aaron Judge und Aaron Judge kann bei jedem At-Bat keiner das Ding aus dem Ballpark schmeißen.
Definitiv. Sehe ich auch so. Also hier bin ich auch bei den Yankees. Gehen wir ins Left Field. Alex Verdugo gegen Teoscar Hernandez. Ich glaube, hier ist es auch relativ eindeutig.
Ich
Diesmal
hoffe,
aber.
du bist bei Hernandez.
Ja, klar.
Ja, sehr schön. Hernandez ist, ich weiß ja nicht, du hast hier vielleicht nur ein bisschen Hernandez-Schmerz, nachdem Kike und Teoscar deine Padres rausgeschmissen haben. Deswegen habe ich gedacht, dass da vielleicht noch so ein bisschen was hängen geblieben ist. Aber Teoscar Hernandez, man könnte trotzdem vielleicht ein bisschen mehr erwarten von ihm, finde ich eigentlich, als Cleanup-Hitter.
Ja, die Frage ist, ob er in der Regular Season nicht ein bisschen überperformt
Überperformt.
hat und sich das jetzt ein bisschen normalisiert, hätte ich
Ja, das hast du mich
gesagt.
ja schon gefragt, als ich die Big
Ja.
Four genannt hatte, wo ich
Ja.
Teoscar noch mit reingenommen hatte. Sehr, sehr gute Regular Season gehabt. Postseason fällt ja gerade vielleicht auf Normalformat runter. Aber wir wissen, was bei ihnen möglich ist und vielleicht spart er sich das auch für die World Series. Wir warten mal ab.
Mal ab. Gehen wir an die Second Base.
Gleyber Torres bei den Yankees als Leadoff-Hitter gegen Gavin Lux. Gavin Lux bisher 5 Hits bei 24 At-Bats mit einem Home Run und 3 RBIs zu einem Gleyber Torres mit einem Batting Average von an die 300, eine On-Base-Percentage von 400 mit insgesamt 9 Runs. Müssen wir bei Torres sein, oder?
Bin ich bei dir. Ich würde Torres nehmen, weil ich Gavin Lux auch relativ blass finde, bislang in der Postseason.
Ja, definitiv. Catcher Will Smith, also Will Smith, der Name steht für World Series, das heißt, das ist eingeloggt. Nee, Spaß beiseite, ist es auch zahlentechnisch, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gegenüber Austin Wells bei den Yankees überzeugender, hat
Wobei es
aktuell
auch schwierig ist, gegen Austin Wells nicht überzeugend zu wirken. Also,
ja, gut, da ist tatsächlich was dran, definitiv. Aber auch Will Smith generell finde ich immer gut für dass er auf Base kommt, immer gut auch zwischendurch für einen Home Run. Von daher finde ich, Will Smith wäre bei mir definitiv eingeloggt.
ja, ohne Frage. Gehen wir aufs Shortstop. Volpe gegen Edman. Hier finde ich sehr schwierig.
Sehr
Ich fange
schwierig,
diesmal an.
ja.
Finde ich sehr schwierig, aber gemessen an der letzten Tendenz, die wir ja auch bei Otani gegen Stanton bemessen haben, würde ich hier tatsächlich Edman nehmen.
Ich finde es auch tatsächlich knapp, aber den Lauf, den Edman aktuell hat, ja, das
Und wir
wäre
haben
für
ja einen
mich.
Lefty in der Rotation, also
Ja.
Edman Time wird kommen.
Hopefully. Third
Jetzt.
Base.
Chisholm gegen Hernandez.
Kike Hernandez,
Stimmt,
falls
ja.
jemand vorhin bei Teoscar nicht aufgepasst hat oder um 20 Sekunden nach vorne geskippt hat. Kiki Hernandez auf Third Base. Jess Chisholm. Noch nicht seine Postseason, kann man das so sagen?
Finde ich absolut enttäuschend an der Stelle bislang. Und darum würde ich auch hier Kiki Hernandez nehmen.
Nehme ich tatsächlich auch Kiki Hernandez, aktuell mit einer Batting Average von über 300. 10 Hits bei 33 At-Bats mit insgesamt 2 Home Runs. Kiki Hernandez und sein kongenialer Partner und Bruder Teoscar Hernandez, ich spreche es immer wieder gerne an, haben den Pater schon ein bisschen den Kopf einmal zerbrechen oder beziehungsweise diese Saison beenden dürfen.
Und was sagt uns das jetzt? Ich glaube, wir haben uns fünfmal für die Dodgers entschieden, beziehungsweise du sechsmal und viermal für die Yankees, beziehungsweise du dreimal, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe. Demnach, nach unserem Head-to-Head-Vergleich, würden wir im Lineup die Dodgers etwas vorne sehen. Marginal. Vorne.
Und außerdem, wenn wir jetzt nicht im Head-to-Head-Vergleich gehen, es ist ein Line-up, was bei beiden Teams überragend stark ist, mit eines der besten in der MLB ist, wie ich finde. Aber wenn man sich wirklich jetzt entscheiden müsste, wäre es bei mir tatsächlich auch das Line-up der Dodgers, was für mich marginal, wirklich jetzt nicht extrem, aber wirklich marginal nur ein Fünkchen besser wäre. Und gerade die letzten Spiele der Dodgers haben gezeigt, man kann teilweise schlechte Pitching-Performances offensiv outperformen. Und das muss eigentlich der Anspruch der Dodgers sein, dass du weißt, du kannst dich nicht auf deine Starting-Pitching immer verlassen. Hier und da geht es durchaus mal, aber es kann immer auch der Graupentag dazwischen sein. Und dann musst du in der Lage sein, offensiv das Ganze out zu performen. Und das gelingt nicht bei jedem Spiel, aber es kann gelingen.
Ja, ich glaube, dafür ist aber für eine Achterbahnfahrt der Dodgers ist die Baseline der Yankees zu hoch.
Das ist auch die
Wenn die,
Gefahr.
also so sehe ich das, auch wenn das Lineup vielleicht ein bisschen die Nase vorn hat oder das Lineup der Dodgers immer ja, einen Tag hat, wo sie komplett explodieren, gibt es genauso andere Tage, wo gar nichts lief. Und darum komme ich jetzt zum abschließenden Tipp, glaube ich,
Ja,
meinerseits,
beziehungsweise
oder?
bevor du zum Tipp kommst, vielleicht gehen wir noch mal einmal ganz, ganz kurz, ohne irgendeine Wertung, aber das Line-up der jeweiligen Teams einmal ganz, ganz kurz durch. Vor allem wahrscheinlich in den ersten Spielen, wo beide gegen einen Righty spielen müssten.
Können wir gerne.
Willst du das Line-up der Yankees einfach mal übernehmen?
Ja. Lead-Off-Hitter hast du ja gerade schon gesagt, Gleyber Torres. An 2 Soto, 3 Judge, 4 Anthony Rizzo, 5 Stanton, 6 Chisholm, 7 Volpe, 8 Wells und 9 Verdugo.
Und die Dodgers würden dann mit Otani weiterhin starten, Mookie Betts auf 2, Freddie Freeman, der dann hoffentlich fit ist auf 3, Teoscar Hernandez macht dann hoffentlich den Grand Slam, Max Muncy auf 5, Kiki Hernandez auf 6, Gavin Lux auf 7, Will Smith auf 8 und der unglaubliche Tommy Edman wäre aktuell auf 9 und wenn man sich die Namen so runterliest, dann macht das nur eins und zwar richtig Bock auf die World Series und jetzt kommt dann der heiß erwartete Tipp. Was
Jetzt.
tippen wir beide denn für die World Series? Und wenn du deinen Tipp rauskramst, dann suche ich einfach mal, was unsere Community parallel denn aktuell getippt hat.
Ja, ich würde, also soll ich auch wieder in Spielen tippen? Dann sage
Gerne,
ich
würde Tim auf jeden Fall entspielen.
Yankees in 7.
Yankees in 7. Also die Community ist auch tatsächlich bei dir, dass es ein enges Spiel wird, weil wir haben 52% für das eine Team und 48% für das andere Team. 52% sind derzeit für die Los Angeles Dodgers und 48% für die New York Yankees. Das spricht auf jeden Fall für eine Spiel-7-Serie. Und das wäre für jeden neutralen Baseball-Fan ein Highlight, wenn wir 7
Ja,
Spiele in der
bitte.
World Series auf
Gibt
jeden Fall
uns
bekommen.
Spiel 7. Gibt uns einfach Spiel 7, bitte.
Also, wenn ich jetzt 100 Euro, nicht 100 Euro, aber wenn ich jetzt mein Leben verwetten müsste auf diese World Series, dann würde mein Verstand sagen, dass die New York Yankees diese Serie in 5 Spielen gewinnen werden.
Ach
Aber mein
Gott.
Herz sagt Dodgers in 6.
Macht Dodgers in 7 raus. Wir brauchen Spiel 7.
Dodgers sind sie. Ich will keine 7 Spiele haben. Ey, das kriege ich nervlich nicht hin. Ich war jetzt schon mit der Mets-Serie, war ich schon irgendwie gefühlt überfordert. Mit der Padres-Serie war ich auch schon überfordert. Ich will keine 7 Spiele. Ganz im Ernst, ich will lieber gesweept werden, als dass wir 7 Spiele kriegen und im 7. Spiel dann zu verkacken.
Jetzt kann die Community ja entscheiden. Yankees Sweep oder Yankees in 7?
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe absolut Bock auf diese World Series. Es werden lange Nächte werden. Es wird sehr unproduktiv bei der Arbeit werden. Das steht auch schon mal fest für die nächsten 1,5 Wochen. Also schon mal sorry an meinen Arbeitgeber. Das werden nicht mehr die großen Verträge werden in den nächsten Wochen. Aber manche Sachen jetzt, sind halt einfach größer als der normale alltägliche Wald.
Jetzt sind Feiertage. Jetzt sind definitiv Feiertage im Baseball.
Jetzt sind absolut Feiertage und Oktober Baseball, beziehungsweise es wird dann ja wahrscheinlich in den November hereingehen. Das hittet dann doch nochmal wieder ein bisschen anders rein.
Ganz genau.
Super. World Series Folge Nummer 1. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht zwischendurch mal so eine kleine Wasserstandsmeldung abgeben. Müssen wir mal gucken, wie wir das terminlich hinkriegen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, ja. Je nachdem, wie die Serie verläuft. Ansonsten hört ihr hier Kevin und Lukas sprechen. wenn die Dodgers natürlich mit 2-0 in Führung gehen, dann hört ihr definitiv wieder meine Stimme. Ne, Spaß beiseite. Wir werden euch auf jeden Fall informieren, wenn es zwischendurch auch nochmal eine Folge geben sollte. Ansonsten abonniert gerne unseren WhatsApp-Kanal. Kriegt ihr immer die neuesten News, Spielzusammenfassungen zugeschickt. Wir haben einen Discord-Channel, der wird auch aktuell sehr, sehr heiß diskutiert. Das was letzten Endes in der Postseason bzw. in der World Series passiert. Und wenn euch das Ganze gefällt, was wir so machen, dann lasst mal gerne eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple oder wo ihr uns auch sonst hört. Und damit geben wir ab an euch. Wir hoffen, ihr seid bestens vorbereitet für diese World Series. Schickt uns Bilder, wenn ihr es schaut. Schickt uns gerne auch Sprachmemos. Die schalten wir auch gerne mit rein, wenn wir da was von euch bekommen. Und dann hören wir uns spätestens nach Ende der World Series weiter. Und damit soll es gut gewesen sein. Kevin, irgendwelche letzten Worte?
Ja, gibt uns Spiel 7. Ich will Spiel 7 sehen. 2.11. glaube ich, ist es.
2.11. Das wäre ein Samstagabend. Das wäre natürlich sehr, sehr episch.
Ja, aber es ist alles aufbereitet. Ich kann mich nur wiederholen. Du musst jetzt die Folge beenden, weil ich will einfach nur ein Spiel 7 haben. Ich würde jetzt gerne eine Woche vorspringen oder wie viele Tage sind das und einfach nur Spiel 7 gucken.
Wenn die Zeit bis Freitag zu lange vorkommt, zockt MLB The Show und dann könnt ihr da euer Spiel 7 bekommen. Haut rein, schöne Woche bis Freitag und ab dann eine geile World Series 2024 mit den New York Yankees und den Los Angeles Dodgers. Tschö.
Tschüss.